Kurzer Hinweis. Dieses Podcast-Projekt ist im Rahmen eines studentischen Seminars entstanden. Die Inhalte beruhen auf einer wissenschaftlichen Literaturrecherche, können aber nicht den gesamten Forschungsstand zum Thema wiedergeben. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge von Besserwissen. In dieser Folge behandeln wir einen Bildungsmythos, der sich um das Vertauschen von Buchstaben dreht. Wir sind heute zu viert hinter Mikrofon und werden über Legasthenie sprechen. Wir sind Regina, Celine, Moritz und Tom und sind Lehramtsstudenten an der Uni Erfurt. Der Mythos, das bestimmte Merkmal von Legasthenie ist die Umkehrung von Buchstaben, wird heute unser Thema sein. Was ist Legasthenie überhaupt und wie kommt es zu dieser These? Oder ist vielleicht doch etwas dran an diesem Mythos? Wir freuen uns, dass wir vor der Aufnahme ein Interview mit einer Sprachtherapeutin führen konnten, die eine fantastische Expertise zu diesem Themenkomplex besitzt. Anke Dölle ist Diplompädagogin, akademische Sprachtherapeutin und Lerntherapeutin für Legasthenie und leitet seit Oktober 2000 die Lernwerkstatt Hemming bei Hannover, die dort auch Lern- und Sprachtherapien anbietet. Ja, ich denke, nicht jeder kann auf Anhieb erklären, was Legasthenie eigentlich bedeutet. Und dann kommt auch noch der Begriff LRS dazu und bedeutet es jetzt eigentlich Leserechtschreibschwäche, Leserechtschreibstörung oder vielleicht auch Leserechtschreibschwierigkeiten. Das sind dann auf einmal ganz schön viele Begriffe für ein Thema. Tatsächlich kann man alle analog benutzen, wir bleiben aber bei dem Begriff Legasthenie. Wir haben Anke vorher gefragt, wie sie Legasthenie in einem Satz erklären würde und ob das überhaupt geht.
Legasthenie in einem Satz zu erklären, geht eigentlich nicht. Denn die Legasthenie hat ganz viele unterschiedliche Erscheinungsbilder. Letztlich führt es in der Folge dazu, und das wäre vielleicht der eine Satz, dass die Menschen in ihrer Lese- und oder Rechtschreibfähigkeit beeinträchtigt sind und nicht in der Form lesen oder schreiben können, wie man das aufgrund ihrer Intelligenz von ihnen erwarten würde.
Also wie man sieht, handelt es sich um ein ziemlich komplexes Thema. Wir haben uns vorher mit einigen Studien beschäftigt und geschaut, was eigentlich an diesem Mythos dran ist. Celine, wie kommt es eigentlich dazu, dass man eine Legasthenie entwickelt?
Ja, die Ursachen für diese Krankheit können sehr vielfältig aussehen. Diese chronische Krankheit gehört mit zu den häufigsten Entwicklungsstörungen und zeitgleich gibt es vergleichsweise sehr wenig Erkenntnisse über die Ursachen. Sie erstrecken sich von den Umweltfaktoren über genetische Voraussetzungen bis zu den schulischen Lerngegebenheiten. Zu den genetischen Faktoren ist zu sagen, dass um die 50% der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten vererbt werden und bei den Jungen treten Schwächen vermehrt auf und bei den Mädchen eher weniger. Hierzu hat Gerd Schulte-Körner auch einige Studien durchgeführt. Aber nach der Studie von Stevenson und Fredman im Jahr 1990 ist den Umweltfaktoren am wenigsten Einfluss zuzuordnen. Soziale Umstände, die emotionale Atmosphäre und das Leseverhalten im Elternhaus haben vergleichsweise eher weniger Einfluss. Zu den wichtigsten Ursachen gehört die Graphem-Phonem-Korrespondenz. Sie wird in der ersten Klasse erlernt und bei zu geringer Förderung ist die Legasthenie kaum noch aufzuhalten. Dabei ist natürlich die Voraussetzung eine frühzeitige Erkennung. Phoneme sind Sprachlaute und Grapheme sind die Schriftzeichen. Phoneme werden beim Schreiben durch ein Graphem definiert. Einige Phoneme klingen dabei sehr ähnlich, wie zum Beispiel d und t oder k und g. Bei Legasthenieerkrankungen können diese sehr große Schwierigkeiten hervorrufen. Dafür ist die Wahrnehmung von visuellen und auditiven Reizen für LRS von Bedeutung. Aber diese Wahrnehmung kann nicht als alleinige Ursache gesehen werden. Gerd Schulte-Körner hat in den 90ern dazu diverse Studien durchgeführt und hat herausgefunden, dass eine geringe Aktivierung der Areale für das Lesen und die Zusammenführung der Buchstaben für Lautinformation zuständig ist. Die Wahrnehmung der Sprache und Verarbeitung im Gehirn ist wichtig. Auch hier wurde eine langsame Aktivierung festgestellt. Konsonant-Vokal-Kombinationen wie beispielsweise ba und da sorgen für große Schwierigkeiten. Zu diesem Thema haben wir Anke auch befragt und sie konnte uns etwas weiterhelfen.
eine Störung der visuellen und oder auditiven Wahrnehmung kann mit einer Legasthenie zusammenhängen, muss aber nicht zwangsläufig dazu führen. Das zeigt wieder, dass dort der Beginn des Lese- oder Schreibprozesses ist, aber dass ganz viele andere Ebenen durchlaufen werden müssen, bis es dann zu einem fehlerfreien oder fast fehlerfreien Lesen oder Schreiben kommt. Der aktuelle Forschungsstand sagt, dass zum Beispiel im Bereich der Therapie das reine Beüben dieser Ebenen, also visuelle Förderprogramme, die auf dem Bereich der visuellen Wahrnehmung ansetzen oder auf dem Bereich der auditiven Förderung, dass allein diese nicht ausreichen, um eine LRS positiv zu beeinflussen.
Fakt ist, im Großen und Ganzen ist Legasthenie eine Folge aus dem Zusammenspiel von individuellen, familiären und schulischen Einflussfaktoren. LRS-Erkrankte sind meist von mehreren dieser Faktoren beeinflusst.
Ja, und diese Ursachen einer Legasthenie machen sich natürlich dann auch irgendwie in Schrift oder in den Lesefähigkeiten bemerkbar. Und Moritz wird euch jetzt nun ein bisschen was über die Symptome erzählen, was eigentlich für den Mythos sehr entscheidend ist. Und ja, Moritz, vertauschen Legastheniker tatsächlich nur Buchstaben?
Um diese Frage zu beantworten, möchte ich anfangen, auf zwei Studien einzugehen, die die Legasthenie unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten untersucht haben. Zum einen die Studie von Frontiers in Human Neuroscience. Da ging es um die direkten Auswirkungen auf das Lese- und Sprachverständnis bei Legasthenie-Betroffenen. Dabei fällt auf, dass die Ergebnisse der Studie ziemlich heterogen ausfallen. Während manche Betroffenen wirklich Buchstaben vertauscht haben, haben andere wiederum gar kein morphologisches Verständnis und wieder andere zeigen kein Leseverständnis. Hier ist es mir aber auch wichtig zu erwähnen, dass man diese Faktoren nicht so klar trennen kann, da oft genug in der Studie auch bei Personen mehrere der vorher genannten Defizite auftraten. Die zweite Studie, auf die ich eingehen möchte, ist die Springer-Studie zu den visuellen Funktionen von Legasthenie. Die Tests dieser Studie zielten dabei auf das Erkennen von Positionen und Gegenständen ab. Und es fällt auf, dass die Legasthenie-Probandengruppe im Durchschnitt schlechter in den Tests abgeschnitten hat als die Kontrollgruppe. Hier ist aber auch wieder wichtig zu erwähnen, dass nicht jeder der Legasthenie-Betroffenen wirklich schlechter abgeschnitten hat. Manche sind tatsächlich auch besser als die Kontrollgruppe gewesen. Aber diese Studie lässt vermuten, dass die Legasthenie auch ein visuelles Problem oder sich in visueller Form äußern kann. Dies kann wiederum auch sprachliche Defizite als direkter Folge dieser visuellen Probleme haben. Zu dem Symptom sei gesagt, dass diese ziemlich breit gefächert sind und man sie nicht so exakt umreißen kann. Direkte Symptome, die relativ häufig auftreten, beinhalten die niedrige Lesegeschwindigkeit, das Auslassen oder Ersetzen von Silben und Buchstaben, das geringe Leseverständnis oder Reihenfolgefehler. Unter diesem Gesichtspunkt werde ich jetzt nun auf unseren Mythos eingehen. Unser Mythos ist gewesen, dass das bestimmende Merkmal von Legasthenie die Umkehrung von Buchstaben ist. Ich denke, dass wir diesen mit den vorherigen Ausführungen widerlegen konnten. Dieser stimmt nur zum Teil. Legasthenie kann man nicht anhand eines einzelnen Merkmals festmachen, da, wie ich bereits gesagt habe, dies stark vom Individuum abhängig ist und es sich in vielen, vielen Formen äußern kann. Neben den direkten Symptomen existieren für Legastheniker allerdings auch noch Begleiterscheinungen, zu welchen sich Anke geäußert hat.
Kinder, bei denen eine LRS diagnostiziert wurde, leiden häufig unter Sekundärsymptomen auf der psychosozialen Ebene. Sie zeigen zum Beispiel Ängste, Schulängste, Versagensängste, Selbstzweifel. Bei manchen Kindern geht das bis zur Depression oder auch aggressive Tendenzen werden gezeigt. Auf der sozialen Ebene haben wir den Rückzug, die Scham, was auch wieder zu Rückzug führt und womöglich sogar abweichendes, deviantes Verhalten, was daraus resultieren kann.
Um das Risiko auf solche Begleitsymptome und überhaupt eine Legasthenie zu minimieren, ist es wichtig, dass im Kindergarten, der Schule und vor allen Dingen auch im Elternhaus präventive Maßnahmen ergriffen werden. Was da genau zu Hause möglich ist, hat uns Anke auch mitgeteilt.
Im häuslichen Rahmen gilt wie immer das Thema Literacy. Alles, was mit Büchern, Lesen, Schreiben zu tun hat, wenn das im Elternhaus großgeschrieben wird, sprich, wenn es das Ritual des Vorlesens, des guten alten Vorlesens gibt, dann ist das etwas, was bei den Kindern das Interesse für Bücher, für Inhalte, für Lesen lernen als solches weckt und fördert. Und wenn sie dann motiviert an Bücher herangehen, dann ist das eine sehr, sehr gute Voraussetzung und erleichtert ihnen hoffentlich den Leselernprozess, wenn sie denn dann betroffen sind von einer Störung.
Des Weiteren gibt es im Kindergarten verschiedene Programme, die vor allen Dingen die phonologische Bewusstheit fördern und dabei sehr fantasievoll, also ansprechend für Kindergartenkinder sind. In der Vorschule sieht das Ganze nochmal umfangreicher aus. Deshalb hören wir auch da nochmal rein, was Anke sagt.
Bei Vorschulkindern kann man sagen, dass alles, was dem Erlernen der Sprache dienlich ist, später auch den Lese- und Schreiblernprozess unterstützt. Denn wir haben die sogenannten Vorläuferfertigkeiten. Deshalb ist alles, was mit den Kindern gemacht wird in Bezug auf Lieder, bei denen Reime vorkommen, Kinderreime, Verse, Abzählreime, Fingerspiele, das alles geht genau in die Richtung, den Kindern die Sprache näher zu bringen, die Differenzierung im Bereich der Wahrnehmung voranzutreiben. Und von daher ist das auch ein gutes Mittel, um die Kinder da fit zu machen für das, was dann beim Lesen und Schreiben lernen auf sie zukommt.
Gerade die Ratschläge für zu Hause kann sich ruhig jeder zu Herzen nehmen, denn eine Förderung schadet auch sogenannten sprachgesunden Kindern nicht. Der Übergang vom Kindergarten zur Grundschule ist natürlich auch entscheidend, denn es muss schließlich daran angesetzt werden, wo im Kindergarten aufgehört wurde. Deswegen ist eine Absprache zwischen beiden Institutionen so wichtig, wobei die Umsetzung dabei wieder fraglich ist. Relevant sind nicht nur Inhaltsvermittlung und Förderung, sondern auch Ermutigung und Förderung der Motivation der Kinder. Dabei kann man die Kinder natürlich auch oder sollte man die Kinder natürlich auch beobachten, um somit Schlüsse auf das Risiko einer eventuellen Legasthenie ziehen zu können. Verstärken sich nämlich solche Andeutungen, die in den Beobachtungen gemacht wurden, und werden spezifische Symptome in einer Schuleingangsdiagnostik deutlich, so wird eine spezifische Diagnostik notwendig. Eine Schwierigkeit dabei stellt der Zeitpunkt der Diagnostik dar. Eigentlich ist es ja logisch, dass die Defizite im Lesen und Schreiben erst erkannt werden können, wenn diese Fähigkeiten auch sicher erlernt wurden. Dementsprechend ist es aber der Fall, dass erst Ende der zweiten Klasse meist eine Diagnostik durchgeführt wird, also somit auch erst Ende der zweiten Klasse eine spezifische Förderung stattfinden kann. Das ist relativ spät, wenn man bedenkt, dass je eher die Förderung beginnt, desto besser die Ergebnisse werden.
Okay, versuchen wir mal ein wenig von den Problemen wegzukommen und schauen mal ein wenig auf die Lösungsansätze und was es da eigentlich so gibt. Wie sieht denn eigentlich die Förderung von Legasthenie aus?
Auf Grundlage der Diagnostik wird, wie Anke bereits erwähnt hat, ein Förderplan erstellt, der wiederum Grundlage für die Förderung ist. Am effektivsten ist eine Förderung in der Therapie, so sagt Anke.
Der Anteil der Förderung, der in der Therapie umgesetzt wird, ist meiner Meinung nach der, der am elementarsten, am wichtigsten ist, weil dort bildlich gesprochen an den Schrauben gedreht wird. Zu Hause werden Hausaufgaben gemacht, mal mehr, mal weniger. Auch das ist in gewissen Phasen und muss eine wichtige Unterstützung sein. In der Schule wird ebenfalls in Förderstunden an der Rechtschreibung oder auch an der Lesefähigkeit gearbeitet. Das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie das von den Schulen, von den Elternhäusern gehandhabt wird. Das kann man auch nicht pauschal beantworten.
Dabei ist es ratsam, in der Absprache mit Kindern und Erziehungsberechtigten möglichst kleinschrittige Ziele zu wählen, um schnellere Erfolge verzeichnen zu können und so die Motivation der Kinder zu fördern.
Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen und wir konnten unseren Bildungsmythos heute widerlegen und Anke hat das nochmal sehr konkret auf den Punkt gebracht.
Der Mythos suggeriert, dass man die Legasthenie letztlich an einem Symptom festmachen kann. Und das ist einfach falsch. Es gibt ganz viele unterschiedliche Erscheinungsbilder, ganz viele Ebenen, die gestört oder fehlerhaft verlaufen können und wo sich die Symptome dann an der Oberfläche beim Lesen oder beim Schreiben bemerkbar machen. Von daher ist das ganz schwierig tatsächlich zu sagen, ist es eine Legasthenie oder nicht und muss differenzialdiagnostisch betrachtet werden. Die Folgen davon, dass man vereinfacht, ist einfach, dass viele Legasthenien nicht erkannt werden, weil man meint, ja, das ist ja jetzt nicht einfach nur das Vertauschen von Buchstaben, das kann also keine Legasthenie sein.
Also, seid wachsam und aufmerksam, was solche Bildungsmythen angeht, da meistens doch mehr dahinter steckt, als man zunächst glaubt. Hört gerne in die anderen Folgen von unseren Kommilitonen rein, die weitere Bildungsmythen aufdecken. Alle Infos und Literaturnachweise findet ihr in unseren Shownotes und nochmal ein Riesendankeschön an Anke Dölle, die uns im Vorhinein ein tolles Interview gegeben hat.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns ganz einfach unterstützen. Ihr könnt sie auf Social Media teilen und sie euren Freunden und Bekannten empfehlen. Vielen Dank dafür. Eure Besserwisser.